Christus spricht: Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Worte mit Kraft und mit Wucht. Heute ist Ostern. Als Birgit mich fragte, worüber ich predige, dachte ich, ach, irgendwas über Auferstehung. Einmal im Jahr gedenken wir ja der Auferstehung und dann ist das Thema auch abgehakt. Finde ich nicht so gut, weil eigentlich ist jeder Sonntag ein Tag der Auferstehung, deswegen feiern wir den Sonntag. Und deswegen dachte ich, weil ich jetzt bei euch eine Zehnerkarte habe, dass ich nächsten Sonntag das Thema Auferstehung noch einmal weiter vertiefen will mit dem, wie sich das weiterentwickelt hat. Kürzlich habe ich ein Interview gelesen, wo ein Soziologe darüber sinniert hat, wie das damals gewesen ist, nachdem die Jünger festgestellt haben, dass Jesus tot ist und seiner Meinung ist er auch nicht auferstanden. Und dann haben die Jungs da zusammengesessen, haben überlegt, wir haben doch so eine tolle Zeit mit Jesus gehabt, was können wir denn für die Zukunft retten? Nächstenliebe und so, haben sie gedacht. Also das, was ich da gelesen habe, war ziemlich zum Fremdschämen und das Lesen hat schon wehgetan, weil es gibt wesentlich virtuellere Umgänge damit, wie man Auferstehung leugnen kann, als es da ist. Manche können das wirklich gut mit hoher intellektueller Leistung. Also Ideologien sind ja oft Untote, das heißt, sie können auch wieder auferstehen. Aber wäre das mit dem Christentum so gewesen, wenn Jesus nicht auferstanden ist? Also auch wenn man nicht an die Auferstehung glaubt, es muss irgendetwas passiert sein, das über die Sache hinausgeht. Spätestens zwischen den Kiefern der Löwen in den Amphitheatern wäre die Sache geendet. Und wenn man sich die Kirchengeschichte angeht, das ist ja mitunter ein recht peinliches Unterfangen, wie oft man versucht hat, die Kirche von außen und innen zu zerstören und immer ist sie wieder aufgestanden. Im Moment ist auch wieder so eine Phase, unsere Politik trifft sich mit den Syrern. In Syrien werden nach wie vor Christen vertrieben, getötet, ausgegrenzt, in anderen Ländern auch. Und dann gibt es Orte, der Iran ist im aller Munde, wo man dachte, das Christentum ist völlig ausgerottet und dort entwickeln sich schon seit Jahren neue Hausgemeinden. Immer dann, wenn es um Jesus geht, stehen Menschen auf und stehen Gemeinden auf. Und deswegen ist Auferstehung so wichtig. Ohne Auferstehungsglauben keine Hoffnung. Wenn wir nur das jetzige Leben auf Christus hoffen, sind wir bedauernswerter als irgendjemand sonst auf der Welt. Als Paulus das schreibt, ist er mit den Korinthern zugange. Korinth war eine bunte Gemeinde mit allen Stärken und Schwächen. Und dort war es überhaupt kein Problem, dass die Leute an die Auferstehung geglaubt haben, so vom Kopf her. Und sie haben ja auch Jesus, den Erhöhten, angebetet, aber Paulus merkt im Gespräch, dass sie noch nicht verstanden haben, was Auferstehung wirklich bedeutet. Dass das nicht irgendwie ein Kopfgedanke ist, an dem man glaubt oder nicht glaubt, sondern dass das ins Leben sickern muss und dass da eine unheimliche Power da ist, die freigesetzt werden muss. Man kann sagen, nach der Auferstehung Jesu fängt die Theologie an. Paulus versucht durch Denken die Sachen in Worte zu fassen. Theologie ist für mich, Gott zu lieben mit dem Verstand. Und deswegen gehört es nach jedem Wunder dazu, dass man nicht einfach sagt, prima und macht weiter, sondern dass man guckt, was ist hier eigentlich passiert. Auferstehung ist der zentrale Punkt des christlichen Glaubens. An ihm entscheidet sich alles. Und deswegen ist auch meine Bitte an dich, wenn du damit Probleme hast, wenn du sagst, das kann ich alles nicht glauben, das ist zu weit weg, gib Gott eine Chance, dich auf eine Art und Weise zu erreichen, die deinen Verstand übersteigt, aber dein Leben erreicht. Natürlich ist es gut, Gottes Trost zu erfahren, zu wissen, dass er uns liebt. Aber durch die Auferstehung kommt etwas in unser Leben hinein, was in die Zukunft weist, was nach vorne weist. Ich habe in den letzten Tagen, Wochen, Monaten viel aufgeräumt. Das hat auch mit meinem Ruhestand zu tun und mit Umzügen. Ich habe viele Dinge in der Hand gehabt und bei manchen Dingen habe ich gesagt, oh Mann, das Geld, was ich dafür ausgegeben habe, hätte ich besser in andere Unternehmungen gesteckt. Und so geht es uns im Leben, dass wir im Nachhinein feststellen, dass was uns damals so wichtig war, wo wir viel Zeit und Geld investiert haben, heute gar nicht mehr so wichtig ist. Und Paulus sagt, ihr müsst euch klar machen, ihr seid bedauernswert, wenn ihr das mit der Auferstehung nicht geklärt habt. Wenn ihr nicht daran glaubt, wenn das nicht euer Leben bestellt, dann seid ihr die bedauerndsten, wertesten Menschen. Dann habt ihr eure Zeit verplempert. Dann hättet ihr besser einen drauf gemacht, anstatt in die Kirche zu gehen, weil das so wichtig ist. Auferstehung hat Auswirkungen. Ich möchte einen Auszug aus den Gedanken von Paulus vorlesen, 1. Korinther 15. Dieser Vers 19 gehört dazu. Damit starte ich dann und dann geht es weiter. Bisschen viel Bibeltext, bisschen kompliziert, aber ich traue euch zu, dass ihr die wesentlichen Linien mit erkennt und ansonsten gehe ich ja nachher darauf ein. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Doch es verhält sich ja ganz anders. Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat. Und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Und zwar auf Dauer. Lazarus ist ja auch auferstanden, Tochter des Jairus auch, aber die sind nachher gestorben. Jesus ist auferstanden und lebt in Ewigkeit. Der Tod kam durch einen Menschen in die Welt, entsprechend kommt er nun auch durch einen Menschen zur Auferstehung der Toten. Genauso wie wir alle sterben müssen, weil wir von Adam abstammen, werden wir alle lebendig gemacht werden, weil wir zu Christus gehören. Aber das geschieht nach der von Gott festgelegten Ordnung. Zuerst ist Christus auferstanden, als nächstes werden, wenn er wiederkommt, die auferstehen, die zu ihm gehören. Und dann wird Christus die Herrschaft Gott dem Vater übergeben. Dann, wenn er alle gottfeindlichen Mächte, Kräfte und Gewalten ein Ende bereitet hat, dann ist das Ziel erreicht. Denn Christus muss so lange herrschen, bis Gott ihm alle seine Feinde unter die Füße gelegt hat. Der letzte Feind ist der Tod, aber auch ihm wird schließlich ein Ende bereitet. Denn es heißt in der Schrift, alles hat Gott ihm unter die Füße gelegt. Ausgenommen von diesem alles ist natürlich der, der Christus zum Herrscher über alles gemacht hat. Wenn dann alles unter die Herrschaft von Christus gestellt ist, wird er selbst, der Sohn, sich dem unterstellen, der ihn zum Herrn über alles gemacht hat. Und dann ist Gott alles in allem. Die Konsequenz der Auferstehung Jesu bedeutet, Auferstehung beginnt heute. Es geht mit Christus in die Zukunft und die Zukunft beginnt nicht irgendwann einmal, sie beginnt heute. Sie hat heute Auswirkungen. Christus ist der Erste und wir werden ihm folgen. Nun wissen wir, dass wir alle sterben müssen. Selbst wenn Menschen vom Tod erweckt sind, mussten sie letztendlich sterben. Aber Jesus ist der Einzige, der ewig lebt. Doch mit dem Tod und dem Sterben ist das so eine Sache, auch für uns Christen. Auch wenn wir wissen, auf uns wartet die Herrlichkeit, nach dem Tod geht es weiter, ist Sterben eine ganz schön schwere Sache. Sie ist uncool, keiner hat Bock darauf, wir wollen damit nichts zu tun haben. Und deswegen verpassen wir als Christen eine Chance, indem wir das genauso machen wie die Gesellschaft. Wir sprechen nicht darüber, wir verdrängen das, wir versuchen das wegzudenken, nicht darüber zu reden. Und irgendwann müssen wir uns damit auseinandersetzen. Wenn ein lieber Mensch stirbt, vielleicht einen langen, qualvollen Tod hat. Und dann kommen die Fragen nach der Auferstehung. Wie ist das wirklich? Warum greift Jesus nicht hier und jetzt direkt ein? Und das ist eben der Punkt, wo wir feststellen, es ist eben noch vieles hier im Äußeren so, wie es im alten Leben ist. Und das Neue ist da, es existiert aber verborgen hinter dem Sichtbaren. Deswegen bezeichnet Paulus den Tod als Feind. Es ist der letzte Feind. Irgendwann muss er sterben, jetzt ist er noch da. Und so hat Paulus ein paar Dinge entwickelt, ein paar Gedanken. Er sagt, der äußere Mensch verfällt. Der wird alt, der kann irgendwann nicht mehr. Und der innere Mensch ist etwas, was wächst, von Tag zu Tag erneuert wird, was sich auf die Auferstehung hinzu entwickelt. Das heißt, wenn wir bei Jesus ankommen, dann haben wir schon eine Entwicklung hinter uns und diese Entwicklung wird dann vollendet, verwandelt. Da wird dann alles gut. Das Paradies auf Erden wäre gut, wenn man viel Geld hat und gesund bleibt. Wenn das nicht der Fall ist, ist Leben auf dieser Welt manchmal ganz schlecht. Wer es schwer hat im Leben, hofft auf ein besseres Jenseits. Aber letztendlich ist das ja nur eine billige Vertröstung. Wenn man keine Hoffnung hat, die über den Tod hinausgeht, was soll dann am Tod Erlösung sein, außer dass man ein Leben auslöscht? Das heißt, echte Hoffnung weist über den Tod hinaus und die müssen wir lernen. Und das fängt heute an. Indem wir uns nicht den Gedanken des Todes verschließen, sondern deutlich machen, Gott kann mehr. Paulus hat ja zwischendurch so Phasen, wo er sagte, ach Leute, eigentlich würde ich gerne sterben, ich kann mich dadurch nur verbessern. Ich wäre direkt beim Herrn, das wäre klasse. Und die anderen sagen, Paulus, mach keinen Scheiß, wir brauchen dich noch. Das ist keine Verzweiflung, das ist keine Depression bei Paulus, sondern er weiß bei all dem, ich meine, er muss auch eine Menge Prügel einstecken, dann kommt die Jenseitshoffnung vielleicht mal mehr durch, aber er wusste, er hat hier noch einen Auftrag, aber bei Gott wird es so unbeschreiblich schön sein, deswegen hält ihn eigentlich nur noch der Dienst für Jesus hier auf der Erde. Konsequent zu Ende gedacht. Also man merkt, die Auferstehung hat bei Paulus ganz viel verändert, nämlich die Einstellung zum Tod. Es ist zwar weiterhin das letzte Drama, aber er sagt, bei allem, was danach kommt, Leute, wenn ich wollte, wäre ich jetzt weg. Ich wäre bei Jesus. Davon kann man sich eine Scheibe abschneiden oder auch mehr. Zweitens, die Zukunft steht noch aus. Alles ist vorläufig und zur Vorläufigkeit gehören Zweifel, Anfechtungen, schräge Gedanken, Verunsicherungen. Ein geliebter Mensch stirbt und damit wankt unser Glaube. Schicksalsschläge bringen uns völlig aus der Bahn, können, aber müssen nicht. Aber in der Situation fragen wir uns, was ist denn wirklich dran? In der Taufe wissen wir, dass wir untergetaucht werden, das alte Leben stirbt und dann wird man aus dem Wasser gehoben und das neue Leben beginnt. Und wir stellen fest, der alte Adam ist noch da. Luther sagt ja einmal, das Biest kann schwimmen. Dass wir merken, auch wenn wir Christen sind, leben wir hier noch unter Herausforderung. Der alte Adam ist ein Auslaufmodell, aber er ist noch da. Und er ist mit Willensanstrengungen nicht tot zu kriegen. Es gibt und gab in der Kirchengeschichte immer wieder verschiedene Bewegungen, die gesagt haben, wir müssen sündfrei werden. Wir müssen ein Leben so in Heiligung führen, dass es Gott Ehre macht. Das ist immer gut, aber dass wir nicht mehr sündigen. Das ist jedes Mal gescheitert. Völlig gescheitert. Total gescheitert. Nach außen hat man das eine Zeit lang gut hingekriegt, aber im Verborgenen hat es dann gegärt und es hat sich eine Menge Doppelmoral entwickelt. Führung ist sehr lange in der Kirche männlich gewesen. Und deswegen sind es dann auch die großen Männer, die gescheitert sind. Und wenn man genau hinguckt, dann stellt man fest, dass sie irgendwann durch ihre Erfolge ein Gefühl hatten, dass sie unverwundbar sind. Und dann sind Dinge passiert, die nicht passieren dürfen. Das von Bill Heibels kennt ihr alle, der dann mit sexueller Belästigung, dass ihm das vorunterstellt wurde oder vorgeworfen wurde und wohl auch stattgefunden hat. Und man fragt sich, wie kann das passieren? Das hat zu tun damit, wenn Menschen denken, sie sind auf der sicheren Seite. Ich habe von einem Kollegen mal gelernt, der das so krass formuliert hat. Er sagt, ich halte mich jeder Sünde für fähig. Und ich finde, das ist ein realistischer Ansatzpunkt. Man muss ja nicht jede Sünde tun, darum geht es ja nicht. Sondern man muss einfach wissen, ich muss auf mich aufpassen. Ich bin in manchen Situationen zu Sachen fähig oder könnte fähig sein, die ich mir jetzt nicht ausmalen und vorstellen kann. Und weil das so ist, brauche ich jeden Tag Jesus und werde darauf aufpassen, dass ich hier nicht in irgendetwas hineingerate. So, nun leben wir aber in einer Spannung, die Paulus versucht mit einem Gegensatz aufzulösen. Er sagt einmal, es gibt den natürlichen Mensch, alter Adam, und der geistliche Mensch in Christus. Und beide Wirklichkeiten sind in uns und kämpfen gegeneinander. Und das sollten wir realistisch sehen, das ist kein Betriebsunfall, das ist jetzt hier noch in dieser Welt so. Wenn wir im Himmel sind, hört das Ding auf, aber bis dahin müssen wir da durch. Der natürliche Mensch fragt, was will ich, was gefällt mir, wie gefalle ich denen, die mir wichtig sind. Wichtige Fragen. Ich will diese Fragen hier nicht irgendwie schlecht machen. Aber sie zeigen an, sie sind mehr bei mir, bei dem, wie ich anderen gefalle. Der geistliche Mensch fragt, was sind Gottes gute Richtlinien, damit mein Leben gelingt? Was würde Jesus tun? Was ehrt Jesus? Und in dieser Spannbreite werden wir viele Entscheidungen durchgehen. Und dann werden wir mal merken am Ende, oh, das war wieder der alte Adam, der sich da durchgesetzt hat. Oder, preis den Herrn, ach, etwas von Christus ist doch in mir. Oder, wie kann ich mich selbst optimieren? Eins der großen Fragen unserer Zeit. Und die andere, wie kann ich meine Gaben und meine Persönlichkeit entfalten, so entfalten, dass sie Menschen dient und Gott Ehre macht. Hat auch mit uns zu tun, aber hat einen ganz anderen Fokus. Der liegt nicht auf uns selber, sondern wie kann ich mich für andere einsetzen, wie kann ich ihnen weiterhelfen. Nichts gegen ein bisschen Selbstoptimierung. An fiesen Charakter sollte man immer feilen, damit er besser wird. Und auch an seinem Auftreten. Wie gesagt, es geht hier nicht um moralische Kategorien. Weil es kann jemand sein, der nach außen hin ganz ehrenhaft ist, moralisch ein super Vorbild, aber von seinem Verhalten ein ziemliches Schwein. Das kann passieren. So, und deswegen geht es nicht um Moral. Es geht darum, wer bestimmt mein Leben? Und das hat Auswirkungen auf die Moral, aber es geht eben nicht erst darum. Vielleicht habt ihr das verstanden. Es geht nicht darum, dass wir uns selber negieren. Es geht um Entfaltung. Wenn ein Mensch mit Jesus lebt, wird er sich entfalten, und zwar auf eine ganz andere Art und Weise, als das wäre, wenn er sich selber nur optimiert. Jesus möchte, dass du dich entfaltest, dass aus dir etwas wird, was er sich vorgestellt hat. Du musst nicht aufrecht unter dem Teppich einhergehen in größter Demut. Das ist nicht nötig. Man kann stolz sein auf sich, auf das, was man mit Gottes Hilfe geschafft hat. Aber es geht hier um diese Spannung, die immer wieder im Leben stattfindet. So, mit Christus in die Zukunft erfüllt sich in Gott. Und diesen Punkt finde ich am entspannendsten. Wir leben hier in einem Provisorium. Wir geben uns Mühe, mal mehr, mal weniger. Wir versuchen, Gott zu folgen. Manchmal entdecken wir, dass Gott im Verborgenen wirkt und dann freuen wir uns. Aber ansonsten merken wir, dass die Mächte der Finsternis, dass der Tod, dass das alles noch da ist. Und diese Mächte können uns ziemlich piesacken, bedrängen. Aber sie dürfen und können nicht unseren Glauben zerstören. Wenn wir das zulassen, zerstören sie unseren Glauben. Aber Gott hat unseren Glauben so stark gemacht. Er hat dich so stark gemacht, wenn du sagst, ich vertraue Gott, dass dann alles Piesacken böser Mächte irgendwann endet. Kann man das machen? Nein, es beginnt mit Vertrauen. Es geht hier nicht um einen Appell, glaubt ein bisschen mehr an die Auferstehung. Ich würde anders sagen, Auferstehung ist wie eine Flüssigkeit, wie Wasser. Es muss in unser Leben sickern. Es muss durch die Gesteinsschichten durch die Lehmschichten, die wir in unserem Leben aufgebaut haben. Es muss in unserem Leben sich entfalten können. Und es beginnt, dass ich Gott vertraue, dass ich weiß, das Entscheidende kann ich nicht tun. Es ist nicht wichtig, ob du mit ein paar Scalps am Gürtel, also die Leute, die du bekehrt hast, im Himmelreich ankommst, oder ob du als perfekter Christ da bist. Es kann sein, dass du dein ganzes Leben eigentlich hingefallen, aufgestanden, kein guter Christ für andere, für dich selber auch nicht. Völlig uninteressant für Gott. Er sagt, frag dich, Vertraust du mir? Bist du mit deinem Herzen dabei? Bist du bereit, dass die Auferstehungskraft in deinem Leben Kraft gewinnt? Und dann wirst du merken, dass du mit Leid anders umgehst, mit dem Leben anders umgehst, dass du dich auf einen Prozess einlässt, der von Gott gesteuert wird. Nicht durch dein schlechtes Gewissen, durch dein man müsste mal, sondern durch Gott. Du kannst die Welt nicht retten und du brauchst es auch nicht. Die Welt braucht Erlösung. Natürlich sind wir herausgefordert, das zu tun, was wir können. Und dabei hilft uns auch Gott. Gott hilft uns, aufzustehen, das Kreuz gerade zu machen, loszugehen, das, was zu tun ist. Und wenn das Leben dir mal ordentlich einen Hieb in die Magengrube gegeben hat, wenn es dich auf den Boden gezwungen hat, steh auf. Auferstehung. Ich liebe James Bond, die Filme. Und es gibt einen Film, wo James Bond gefragt wird, was ist dein Hobby? Und er sagt, Auferstehung. Dieser Spruch ist bei mir hängen geblieben, dass ich sage, dieses Hobby habe ich auch, Auferstehung. Und ich glaube, wir brauchen das als Hobby, mehr als Hobby, dass es unser Leben durchdringt, in die tiefen Schichten unseres Lebens kommt, damit es uns frei machen kann zu dem, was wir tun können, sollen und dürfen. Also, Ostern ist eine Einladung, Gott zu vertrauen, das eigene Leben zu öffnen für die Auferstehungskraft Jesu. Und einfach zu wissen, wenn wir dem Raum geben, entwickelt sich etwas. Wenn wir die Auferstehungskraft in unser Herz sickern lassen, verändert sich etwas. Unser Herz wird weit, es wird weich, Verhärtungen lösen sich auf. Gott kann das tun und das wünsche ich dir und uns. Und deswegen brauchen wir diese Erinnerung. Der Herr ist auferstanden. Amen.